ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über eine Änderung bei der Volkszählung, wonach auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften angegeben werden können. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi betont in Haushaltsrede Investitionen in KI. Verteidigungsminister schließt Entwicklung von Atomwaffen durch Südkorea aus. Nordkorea setzte zu wichtigen Terminen in Südkorea mehrfach Raketenwerfer ein. Präsident Lee Jae-myung hat zum zweiten Mal in seiner Amtszeit eine Haushaltsrede vor der Nationalversammlung gehalten. In seiner Rede am Dienstag erklärte er die Zielsetzung und die politische Notwendigkeit des 728 Billionen Won oder 506 Milliarden Dollar schweren Haushaltsplans für das kommende Jahr. Ihm zufolge sei die Wende hin zur KI-Gesellschaft unausweichlich. Der Haushaltsplan für kommendes Jahr sei das erste Budget der Republik Korea für die Eröffnung eines KI-Zeitalters. Um die KI-Transformation im verarbeitenden Gewerbe schnell zustande zu bringen, will die Regierung in den nächsten 5 Jahren rund 4,2 Milliarden Dollar einsetzen. Auch sollen die Förderung von KI-Talenten und auf die jeweiligen Generationen zugeschnittene Ausbildungen unterstützt werden. Sie erklärte, dass der Verteidigungshaushalt im kommenden Jahr um 8,2% höher sein wird als dieses Jahr. Er versprach, die Verteidigungsindustrie zur zentralen Fertigungsindustrie in der KI-Ära zu machen. Die Entwicklung von Atomwaffen in Südkorea wird laut dessen Verteidigungsminister An Kyu-baek ausgeschlossen sein. Das sagte An auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Anschluss an die 57. südkoreanische-US-amerikanische Sicherheitskonsultation SCM am Dienstag in Seoul. Ihm war die Frage gestellt worden, ob Südkorea auf die Entwicklung von Kernwaffen hoffe. Die Republik Korea sei als Mitglied des Atomwaffensperrvertrags ein Land, das keine Atomwaffen besitzen dürfe. Die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei eine unerschütterliche Zusage, betonte An. Auch wurde ihm die Frage gestellt, ob die erneute Stationierung taktischer Atomwaffen der USA auf der koreanischen Halbinsel erwünscht werde. Er wies darauf hin, dass ein System zur Integration von Atomwaffen und konventionellen Waffen aufgebaut worden sei, das US-Nuklearwaffen und Südkoreas konventionelle Waffen umfasse, weil Südkorea keine Atomwaffen besitzen dürfe. Zuvor stellte der US-Verteidigungsminister aktive Unterstützung für die Beschaffung von atomgetriebenen U-Booten durch Südkorea in Aussicht. Nordkorea hat am vergangenen Samstag und am Montag Geschosse mit Mehrfachraketenwerfern abgefeuert. Die Schüsse wurden abgegeben, während das südkoreanisch-chinesische Gipfeltreffen in Gyeongju stattfand, sowie kurz vor dem gemeinsamen Besuch der Verteidigungsminister Südkoreas und der USA in der gemeinsamen Sicherheitszone JSA in Panmunjom. Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte teilte am Dienstag mit, dass gegen 15 Uhr am Samstag und gegen 16 Uhr am Montag jeweils etwa 10 Geschosse in nordkoreanische Gewässer im Norden des Westmeers abgefeuert worden seien. Das südkoreanische Militär geht davon aus, dass es sich bei beiden Starts um Langstreckengeschosse mit 240 mm Kaliber handelt, in deren Reichweite die südkoreanische Hauptstadtregion liegt. Starts mit Mehrfachraketenwerfern durch Nordkorea unterliegen keinem Verbot nach Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Es gilt jedoch als möglich, dass Nordkorea angesichts wichtiger außen- und sicherheitspolitischer Termine in Südkorea den Einsatz des Mehrfachraketenwerfersystems als Machtdemonstration nutzen wollte. Die USA haben UN-Sanktionen in der Schifffahrt wegen Nordkoreas Kohleexporten gefordert. Schiffe aus Drittländern, die an Ausfuhren von Kohl- und Eisenerz aus Nordkorea beteiligt seien, sollten mit Strafmaßnahmen belegt werden, teilte das US-Außenministerium am Montag mit. Eine Auswertung von Daten des automatischen Identifikationssystems von Schiffen und Satellitenaufnahmen habe ergeben, dass Schiffe aus Drittländern nordkoreanische Kohle in chinesische Häfen befördert hätten. Damit würde gegen Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea verstoßen. 7 Schiffe, einschließlich der unter der Flagge Sierra Leones fahrenden Fly Free, sollten daher in die Sanktionsliste der Vereinten Nationen aufgenommen werden, hieß es. Südkoreas Vereinigungsminister Chung Dong-yong hat zum Tod von Kim Jong-nam, dem ehemaligen Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, kondoliert. Er spreche sein Beileid zum Tod von Kim aus, sagte Chung in einer am Dienstag im Namen der Regierung veröffentlichten Kondolenzbotschaft. Der Minister erinnerte daran, dass Kim während der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang als Leiter einer nordkoreanischen Delegation nach Südkorea gekommen war. Damit habe er zur Einleitung eines Dialogs zwischen Süd- und Nordkorea beigetragen. Kim hatte wichtige Ämter im auswärtigen Bereich Nordkoreas bekleidet, und zwar zur Regierungszeit von Staatsgründer Kim Il-sung, des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il und des aktuellen Machthabers Kim Jong-un. Die Inflationsrate in Südkorea hat im Vormonat über 2% gelegen. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken stieg der Verbraucherpreisindex im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 2,4% auf 117,42. Die Lebensmittelpreise stiegen um 3%. Besonders deutlich verteuerten sich Viehzuchtprodukte um 5,3% und Fischereiprodukte um 5,9%. Die Kerninflationsrate, für deren Berechnung die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnis und Erdölprodukte nicht berücksichtigt werden, betrug 2,5%. Die Kerninflationsrate nach den OECD-Kriterien, bei der die Lebensmittel- und Energiepreise unberücksichtigt bleiben, lag bei 2,2%. Nach Angaben des Präsidialamtes wird voraussichtlich in dieser Woche ein Informationsblatt zu den jüngst abgeschlossenen Verhandlungen mit den USA veröffentlicht. Bei den Gesprächen war es um Zölle und den Sicherheitsbereich gegangen. Die bald bevorstehende Veröffentlichung von Details zu den Verhandlungsergebnissen kündigte Kang Hun-sik, Stabschef im Präsidialamt, am Montag an. Über die genauen Formulierungen gäbe es zwischen beiden Ländern keine großen Differenzen, hieß es. Zu bedenken über die genaue Verwendung der von Südkorea versprochenen Barzahlungen in Höhe von 200 Milliarden Dollar sagt Industrieminister Kim Jong-un, dass die Gelder in erster Linie für in den USA tätige koreanische Unternehmen eingesetzt würden. China hat beschlossen, die Visumbefreiung für Einreisende aus Südkorea um ein Jahr bis Ende 2026 zu verlängern. Das chinesische Außenministerium gab am Montag die Entscheidung bekannt, die Visumbefreiung für 45 Länder einschließlich Südkoreas und Japans bis zum 31. Dezember 2026 zu verlängern. Schweden werde neu in die Liste der Länder aufgenommen. Inhaber eines südkoreanischen Reisepasses können demnach bis Ende nächsten Jahres für geschäftliche und touristische Reisen ohne Visum nach China einreisen und sich maximal 30 Tage lang dort aufhalten. Die Bekanntmachung erfolgt inmitten einer Phase der Entspannung in den Beziehungen zwischen Südkorea und China. Samsung Electronics ist in einem Patentstreit in den USA zur Zahlung von 191,4 Millionen Dollar verurteilt worden. Laut einem Bericht von Reuters urteilte eine Geschworenenjury eines Bundesgerichts in Texas am Montag, dass Samsung 2 Patente von Pictiva Displays betreffend OLED-Technologie verletzt habe. Sie ordnete eine Entschädigung für den entstandenen Schaden an. Pictiva hatte 2023 eine Klage gegen Samsung Electronics eingereicht. Für viele Produkte des koreanischen Unternehmens sei seine Technologie zur Verbesserung von OLED-Displays zur Anwendung gekommen, so das Argument des Klägers. Samsung wies den Vorwurf zurück und konterte, dass die Patente ungültig seien. Samsung teilte angesichts des Juryurteils mit, dass es bereits beim US-Patentamt eine separate Klage eingereicht habe, damit die Patente für ungültig erklärt würden. Das Unternehmen hoffe auf einen Sieg. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. In Seoul sind viele Bürgerinnen und Bürger erleichtert über Straßen, auf denen E-Scooter nicht mehr fahren dürfen. Seit Mai testet die Stadtverwaltung dieses Konzept in zwei Stadtteilen, einerseits auf der 1,3 Kilometer langen Hongdae Red Road im Bezirk Mapo und andererseits im 2,3 Kilometer langen Akademienviertel von Panpo im Bezirk Seocho. Eine Umfrage ergab, dass 69% der Befragten eine deutlich angenehmere Gehwegumgebung wahrnehmen und 77% das Risiko von Zusammenstößen als geringer einschätzen. Fast alle, also 98%, wünschen sich eine Ausweitung auf weitere Gebiete. Zwischen Mittag und 23 Uhr dürfen dort keine elektrischen Roller oder Fahrräder mit reiner Motorkraft verkehren. Wer gegen das Verbot verstößt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 60.000 Won, umgerechnet rund 37 Euro, sowie Strafpunkte. Derzeit gilt allerdings noch eine Übergangsfrist, in der die Maßnahme bekannt gemacht wird. Bei einer Befragung von 500 Personen berichteten über 80%, dass weniger Roller herumstünden und der Verkehr mit E-Scootern spürbar abgenommen habe. Besonders in Hongdae sagten mehr als 80%, dass die Gehwege sicherer geworden seien. Bürger über 40 Jahre bewerteten die Maßnahme deutlich positiver als Jüngere. Bemerkenswert ist, dass selbst unter denjenigen, die von dem Projekt gar nichts wussten, mehr als 60% eine Verbesserung bemerkten. Nur wenige, etwa 2,6%, empfanden das Verbot als Einschränkung. Auf Grundlage dieser Ergebnisse will die Stadt gemeinsam mit der Polizei entscheiden, in welchen weiteren belebten oder sicherheitsgefährdeten Bereichen künftig sogenannte E-Scooter-freie Zonen eingerichtet werden sollen. Ziel ist es, den Fußgängerverkehr sicherer zu machen und die Straßen übersichtlicher zu gestalten. Nun komme ich zur Vorstellung der heutigen Themen. Während des APEC-Gipfels in Gyeongju kündigte Jensen Huang, der Chef von Nvidia, an, Südkorea mit 260.000 Grafikprozessoren, den sogenannten GPUs, zu beliefern. Dadurch steigt das Land zum drittgrößten GPU-Besitzer der Welt auf und kann die Entwicklung eigener Foundation-Modelle sowie physikalischer KI beschleunigen. Mehr dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. In Südkorea werden im Rahmen der laufenden Volkszählung 2025 erstmals gleichgeschlechtliche Partner statistisch erfasst. Die Statistikbehörde sieht darin keinen politischen, sondern einen sachlichen Schritt hin zu mehr Genauigkeit. Für viele gilt die Entscheidung jedoch als Symbol eines gesellschaftlichen Wandels. Mehr dazu im dritten Teil. Zeit für ein paar Takte Musik. Viel Spaß mit dem Lied Haehwa-dong, gesungen von Park Boram.
오늘은 잊고 지내던 친구에게서 전화가 왔네. 내일이면 멀리 떠나간다고. 어릴 적 함께 뛰놀던 골목길에서 만나자 하네. 내일이면 아주 멀리 간다고. 덜컹 거리는 전 가족 함께 꿈꾸던 부푼 세상을 만나자 하네. 내일이면 멀리 떠나간다고. 언젠간 돌아오는 날 활짝 웃으며 만나자 하네. 내일이면 아주 멀리 간다고. 덜컹거리는 전철을 타고 찾아가는 그 길, 우린 얼마나 많은 것을 잊고 살아가는지. 어릴 적
Wir hören des Apple-Gipfels in Gyeongju gab Jensen Huang, der CEO des US-amerikanischen Chip-Herstellers Nvidia, ein Versprechen ab, das weltweit große Aufmerksamkeit erregte. Er kündigte an, Südkorea mit 260.000 Grafikprozessoren, sogenannten GPUs, zu beliefern. Diese Zusage ist von enormer strategischer Bedeutung, denn GPUs gelten im Zeitalter der künstlichen Intelligenz als unverzichtbare Schlüsselressource. Sie kosten zwischen 30.000 und 40.000 US-Dollar pro Stück und sind auch gegen Aufpreis nur schwer erhältlich. Zahlreiche Länder befinden sich derzeit in einem regelrechten Wettlauf um den Zugang zu diesen Hochleistungschips. Mit der jetzt zugesagten Lieferung steigt Südkorea nach den USA und China zum drittgrößten GPU-Besitzer der Welt auf. Dies verschafft dem Land eine solide Grundlage, um die Entwicklung eigener physikalischer KI-Modelle zu beschleunigen und eine führende Rolle in der internationalen KI-Landschaft einzunehmen. Ein hochrangiger Beamter des südkoreanischen Ministeriums für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie erklärte in einem Telefoninterview mit der Tageszeitung Chungang Ilbo, die Zusicherung von 260.000 Grafikprozessoren sei inmitten des globalen GPU-Wettlaufs von großer Bedeutung. Damit kann Südkorea seine nationale KI-Strategie auf zwei Ebenen ausbauen. Einerseits die Entwicklung eigener Foundation-Modelle, also großer KI-Modelle, die als Basis für verschiedene Anwendungen dienen, und andererseits die Forschung an physikalischer KI, also an Systemen, die in der realen Welt agieren. So kann das Land nicht nur in der Konkurrenz zu den globalen Tech-Giganten aufholen, sondern auch seine industrielle Stärke nutzen, um KI-Modelle zu schaffen, die direkt in Produktionsprozessen eingesetzt werden können. Die Beschaffung von Grafikprozessoren hat längst internationale Dimensionen erreicht, da sich einzelne Unternehmen die riesigen Mengen kaum allein sichern können. So vereinbarte Großbritannien im September mit Nvidia die Lieferung von bis zu 60.000 GPUs. Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen im Rahmen eines Investitionspakets von rund 280 Billionen Won, umgerechnet rund 170 Milliarden Euro, das auch den Bau großer Rechenzentren umfasst, jährliche Lieferungen von bis zu 500.000 Nvidia-GPUs erhalten. Noch vor kurzem hatte die US-Regierung den Export solcher Hochleistungschips in dieses Land untersagt. China, der zweitgrößte GPU-Besitzer der Welt, versucht seit den US-Exportbeschränkungen auf allen Wegen an neue Chips zu gelangen, teils über Drittländer, teils über den Schwarzmarkt. US-Präsident Donald Trump genehmigte im August lediglich den Export der abgespeckten H20-Chips nach China. Branchenkreise schätzen, dass China zwar weniger GPUs als die USA mit 20 Millionen GPUs besitzt, aber mehr als Südkorea. Genaue Zahlen sind jedoch nicht bekannt, da sie auf inoffiziellen Angaben beruhen. Gleichzeitig investiert China stark in die Entwicklung eigener Hochleistungschips, um die technologische Unabhängigkeit zu stärken. Ursprünglich wurden GPUs entwickelt, um Grafiken in Computerspielen schneller zu berechnen. Anfang der 2020er Jahre stieg die Nachfrage, da sie sich auch zum Schürfen von Kryptowährungen eignen. Mit dem Aufkommen generativer KI, insbesondere seit der Veröffentlichung von ChatGPT im Jahr 2023, kam es zu einer globalen Knappheit und GPUs wurden zum zentralen Baustein in der KI-Halbleiterindustrie. Heute liefert Nvidia rund 80-90% aller GPUs, die für KI-Training und Anwendungen benötigt werden. Aufgrund ihrer hohen Komplexität dauert ihre Herstellung lange, während die Nachfrage kontinuierlich steigt. Die nun zugesagten 260.000 Grafikprozessoren werden an verschiedene Partner verteilt, bis zu 50.000 an die Regierung, jeweils 50.000 an Samsung Electronics, die Hyundai Motor Group und die SK Group, sowie 60.000 an Naver Cloud. Samsung plant, mit diesen GPUs eine eigene KI-gesteuerte Halbleiterfabrik zu errichten, in der KI-Systeme den Produktionsprozess selbstständig überwachen, Daten sammeln und Entscheidungen treffen. Hyundai möchte mit der GPU-Lieferung und in Zusammenarbeit mit Nvidia eine führende Rolle im Bereich der physikalischen KI übernehmen. Tesla nutzt derzeit etwa 120.000 Nvidia-GPUs zusätzlich zu eigenen Chips. Forschende sehen darin einen strategischen Schritt. Yu Bom-jae, leitender Wissenschaftler am Korea Institute of Science and Technology, betonte, dass Südkorea durch die große Anzahl an GPUs unabhängiger von den globalen Tech-Konzernen werde. Eigene physikalische KI-Modelle könnten in Forschung und Industrie rasch eingesetzt werden, sobald die passende Infrastruktur aufgebaut ist. Gleichzeitig rücken jedoch auch neue Herausforderungen in den Fokus, insbesondere der Energiebedarf. Yu Seung-hun von der Seoul National University of Science and Technology wies darauf hin, dass der Betrieb von 260.000 Grafikprozessoren enorme Mengen Strom erfordert. Sollten in der Hauptstadtregion neue KI-Rechenzentren entstehen, müsse die Regierung laut ihm auch den Bau zusätzlicher LNG-Kraftwerke und eine Anpassung der Stromversorgung einplanen. Park Tse-geun, Professor an der Hanyang-Universität, erklärte, dass die derzeitige Fünfjahresplanung der nationalen Energiepolitik zu starr sei, um auf die schnellen technologischen Veränderungen reagieren zu können. Ein Sondergesetz sei notwendig, um Infrastrukturprojekte schneller planen und umsetzen zu können. Hören Sie nun Asien kompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Taiwan hat im dritten Quartal 2025 ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum von 7,6% erzielt, der höchste Wert seit 17 Jahren. Dieser Aufschwung ist vor allem der weltweiten Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Hochleistungshalbleitern zu verdanken. Taiwan profitiert stärker als jedes andere Land in Ostasien vom globalen KI-Boom.
Laut Angaben des taiwanesischen Statistikamtes, auf die sich die China Times beruft, übertraf das Ergebnis die im August veröffentlichte Prognose von 2,91% deutlich. Bereits im zweiten Quartal hatte Taiwan ein Wachstum von über 8% erreicht, was eigentlich eine Abkühlung erwarten ließ. Doch trotz der gegenseitigen Zölle blieb der Aufwärtstrend stabil, ein Rekordwert seit 2008.
Unter den vier sogenannten asiatischen Tigerstaaten liegt Taiwan damit im dritten Quartal klar vor Südkorea mit einem Wachstum von 1,7%, Hongkong mit 3,8% und Singapur mit 2,9%. Auch der Jahresausblick ist positiv. Das staatliche Forschungsinstitut CIER hat seine Prognose von 3,05 auf 5,45% angehoben. Damit dürfte Taiwan im Jahr 2025 das stärkste Wirtschaftswachstum in der Region verzeichnen.
Der wichtigste Wachstumstreiber ist der Exportsektor. Im dritten Quartal stiegen die Ausfuhren im Jahresvergleich um 36,5% auf rund 169,4 Milliarden US-Dollar, der höchste Zuwachs seit 17 Jahren. Besonders stark gefragt waren Halbleiter und Komponenten für Rechenzentren und KI-Infrastruktur. TSMC erklärte, dass trotz der Unsicherheit über US-Zölle keine Bestellungen storniert worden seien. Auch Chemieprodukte, Metalle, optische Geräte und Maschinen verzeichneten Zuwächse.
Die Exportsteigerungen waren fast weltweit zu spüren. In allen wichtigen Märkten außer Europa legten die Lieferungen zweistellig zu. Malaysia stieg zum viertgrößten Abnehmer Taiwans nach China, den USA und Japan auf. Laut der Leiterin des Statistikamts Chai Meina ist dies ein Ergebnis der weltweiten Neuordnung der Lieferketten. Der Handelsüberschuss wuchs im Oktober um 15% auf 7,21 Milliarden US-Dollar.
Gleichzeitig warnen Experten vor einer möglichen Abschwächung im restlichen Jahresverlauf. Viele Unternehmen hätten wegen der 90-tägigen Zollaussetzung durch die USA frühzeitig bestellt oder ihre Vorräte aufgestockt. Tsai Meiner erklärte, dass sich die Umsätze dadurch im ersten Halbjahr stärker entwickelt hätten als im zweiten.
Bei einer massiven Razzia gegen sogenannte Betrugszentren hat die Militärregierung in Myanmar mehr als 10.000 ausländische Verdächtige festgenommen. In den vergangenen 9 Monaten wurden in Kooperation mit China und Thailand 10.119 Personen aufgegriffen, von denen rund 9.340 bereits in ihre Herkunftsländer zurückgeführt wurden. Zurzeit werde die Abschiebung der übrigen Festgenommenen vorbereitet.
Ausgelöst wurde die Aktion durch den zunehmenden Druck aus dem Ausland. Unter anderem hatte China wiederholt ein härteres Vorgehen gegen grenzüberschreitende Cyberbetrugsnetzwerke gefordert. Am 20. Oktober stürmte das Militär den berüchtigten Komplex KK Park im südostmyanmarischen Bundesstaat Kain an der Grenze zu Thailand. Laut thailändischen Angaben sprengte die Armee am 27. Oktober Teile des Geländes. Bewohner auf thailändischer Seite berichteten von Explosionen und Rauchschwaden.
In den folgenden Tagen überquerten rund 1.500 Menschen, mutmaßlich Beschäftigte des KK-Parks, die Grenze in die thailändische Provinz Thak. Die meisten von ihnen waren chinesische Männer, doch unter ihnen befanden sich auch Personen aus Myanmar, Thailand, Vietnam, Indien und Pakistan. Laut Untersuchungen der Denkfabrik Australian Strategic Policy Institute hat sich die Zahl solcher Betrugszentren seit dem Militärputsch im Jahr 2021 von 11 auf 27 verdreifacht. Ihre Gesamtfläche wuchs monatlich um rund 55.000 Quadratmeter.
Der KK Park, der noch vor 5 Jahren ein leeres Feld war, hat sich inzwischen zu einer 2,1 Quadratkilometer großen Stadt mit Bürogebäuden, Kliniken, Restaurants, Banken und Villen entwickelt, einem regelrechten Zentrum für organisierte Internetkriminalität. Im September verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen 3 Verantwortliche und 6 mit dem Netzwerk verbundene Firmen, was den internationalen Druck auf die Militärregierung weiter erhöhte.
In Japan sorgt die Frage, ob Premierministerin Sanae Takaichi, die erste Frau an der Spitze der Regierung, bei einer Siegerehrung in den Sumo-Ring steigen darf, für hitzige Diskussionen. Nach alter Tradition gilt der Dōhyō, der heilige Ring, in dem die Ringer gegeneinander antreten, als Frauenverbotszone. Die japanische Sumo-Vereinigung betont, sie sehe ihre Aufgabe darin, diese kulturelle Tradition fortzuführen.
Der Streit um das Frauenverbot ist nicht neu. 2018 war bei einem regionalen Turnier in Maizuru ein Bürgermeister während einer Ansprache im Ring zusammengebrochen, Als eine Krankenschwester zu Hilfe eilte, forderte der Stadionsprecher sie auf, den Ring sofort zu verlassen, da sie eine Frau sei. Dies löste landesweite Empörung aus, doch die Vereinigung hielt an ihrem Prinzip fest. Zwar wurde 2019 ein Untersuchungsausschuss zum Thema Frauen und Tohio eingerichtet, doch nach 6 Jahren liegt bis heute kein Ergebnis vor.
Die aktuelle Debatte flammte erneut auf, da Takaichi möglicherweise bei einem der kommenden Turniere den Siegerpokal überreichen könnte. Eine Rolle, die bislang Kabinettsmitglieder oder auch der Premierminister selbst übernahmen. Auf Anfrage der Asahi Shimbun erklärte die Sumo-Vereinigung jedoch nur knapp, sie sehe es als ihre Pflicht an, die traditionelle Kultur des Sumo unverändert weiterzugeben. Eine indirekte, aber deutliche Absage.
Frühere Fälle zeigen, dass diese Haltung tief verwurzelt ist. Als 1990 Mayumi Moriyama als erste Frau zur Kabinettschefsekretärin ernannt wurde, verweigerte man ihr die Teilnahme an der Zeremonie. Auch die damalige Gouverneurin von Osaka, Fusai Ota, erhielt im Jahr 2000 eine Absage. Ein Funktionär sei. Diese Aussage löste scharfe Kritik aus.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Eine 36-jährige Frau lebt seit 3 Jahren mit ihrer Partnerin in einer kleinen Wohnung in Seoul. Sie hatte über ein Jahrzehnt lang in einen Bausparvertrag eingezahlt. Als das Paar jedoch begann, nach einer gemeinsamen Wohnung zu suchen, wurde ihnen klar, dass sie trotz gemeinsamer Finanzierung keine Vorteile für frisch verheiratete Paare beanspruchen können. Für die 36-Jährige war das ein Moment der Ernüchterung. Sie hatte das Gefühl, vom Staat ausgeschlossen zu sein, obwohl sie mit ihrer Partnerin ein Leben wie viele andere führt. Ihre Geschichte ist stellvertretend für viele Menschen in Südkorea, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben. In der derzeit laufenden Volkszählung 2025 werden zum ersten Mal seit der Einführung der nationalen Volks- und Wohnungszählung im Jahr 1925 auch gleichgeschlechtliche Partner offiziell in den Statistiken erfasst. Die Statistikbehörde hat in der Kategorie Ehepaar oder Lebenspartner eine Auswahlmöglichkeit geschaffen, um die tatsächlichen Lebensverhältnisse der Bevölkerung realistischer abzubilden. Bislang mussten gleichgeschlechtliche Paare angeben, sie seien Freunde oder Mitbewohner. Damit entsteht erstmals eine statistische Grundlage, um gleichgeschlechtliche Paare und vielfältige Haushaltsformen sichtbar zu machen, ein Schritt, auf den Aktivistinnen und Aktivisten seit Jahren hingearbeitet haben. Bereits 2018 hatten Organisationen wie Rainbow Action oder Marriage for All in ihrem Appell zum Nationalen Aktionsplan für Menschenrechte gefordert, gleichgeschlechtliche Paare in der staatlichen Statistik zu erfassen. Damals wurde der Vorschlag nicht akzeptiert. Dass er nun umgesetzt wird, sehen viele als einen bedeutenden Fortschritt, auch wenn er zunächst nur symbolischen Charakter hatte. Doch dieser Fortschritt stößt nicht überall auf Zustimmung. So kritisierte ein Abgeordneter der konservativen Oppositionspartei PPP während einer parlamentarischen Anhörung am 29. Oktober, die Entscheidung widerspreche Artikel 36 der südkoreanischen Verfassung, da dieser die Ehe ausdrücklich als Verbindung zwischen Mann und Frau definiere. Er befürchte, das Vorgehen der Behörde könne als indirekte Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen verstanden werden und gesellschaftliche Spannungen, insbesondere unter konservativen und christlichen Gruppen, verschärfen. Der Leiter der Nationalen Datenbehörde An Hyung-jun wies diese Kritik zurück. Ziel sei es, die Erhebung möglichst vollständig und präzise durchzuführen. Wenn bestimmte Angaben nicht erlaubt seien, brechen manche Befragte die Erhebung vorzeitig ab. Daher habe man sich entschieden, alle real existierenden Lebensformen abzubilden. An sagte, die Statistik sei wie ein Spiegel der Gesellschaft. Sie solle die Wirklichkeit so zeigen, wie sie ist, nicht wie man sie gerne hätte. Hinter dieser Entscheidung steht ein einfaches, aber bedeutsames Prinzip. Die Realität soll in den Daten sichtbar werden, so wie sie ist, mit all ihrer Vielfalt. Denn immer mehr Menschen leben in vielfältiger Form zusammen. Dabei müssen sie eben nicht unbedingt verheiratet oder miteinander verwandt sein. Laut der Statistikbehörde hat sich die Zahl der sogenannten nicht verwandten Haushalte in den letzten 8 Jahren mehr als verdoppelt, von rund 210.000 im Jahr 2015 auf 540.000 im Jahr 2023. Dennoch bleiben viele Gesetze und Richtlinien, insbesondere im Wohnungssektor, auf traditionelle Familienmodelle zugeschnitten. Öffentliche Mietwohnungen oder staatliche Förderprogramme setzen meist eine Ehe oder Blutverwandtschaft voraus. Wer in einer anderen Lebensform zusammenlebt, fällt durch das Raster. Fachleute fordern daher, dass sich die Wohnungspolitik stärker an der tatsächlichen Lebensrealität orientiert. In einem Bericht empfahl das Korea Research Institute for Human Settlements, den Fokus künftig vom Familienhaushalt hin zum Wohnhaushalt zu verschieben, um soziale Lücken zu schließen. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft begrüßen diesen Schritt. Yi Ho-rim von der Initiative Marriage for All betonte, dass sehr viele Menschen mit jemandem zusammenleben, der kein gesetzlicher Familienangehöriger ist. Langfristig braucht es zwar eine gesetzliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen, doch schon jetzt sei es wichtig, dass Politik und Gesellschaft diese Vielfalt als Selbstverständlichkeit anerkennen. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie When the Camellia Blooms, zu Deutsch Wenn die Kamelien blühen, aus dem Jahr 2019 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 거짓말 치지 마요. 거짓말 치지 마요 heißt auf Deutsch wörtlich erzähl keine Lüge, entspricht aber eher dem deutschen Ausdruck erzähl keinen Blödsinn. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie When the Camellia Blooms einmal an. Dongbaek Sohn Pilgu sieht Dongbaek und Jungsik zusammen. Daraufhin warnt er Jungsik, sich von Dongbaek fernzuhalten, und Jungsik nimmt Pilgus Gefühle ernst.
Pilgu야, 딴 사람 몰라도 네가 싫다면 나도 안 할게.
우리 가게도 오지 말고요. 오락실에서도 아는 척하지 마요.
나도 너만 할 때 울음만 지킨다고 골이 터지는 줄 알았거든. 너 그 조그마한 게 맨날 그 이런만 지킨다고 얼마나 고생하는지 아는데 내가 왜 네 그 콩알만한 가슴팍에다가 불을 지피겠냐?
점수따기를 거짓말 치지 마요. 백두 할머니는 지켜줄 필요가 없는데 왜 지켜요?
An einer Stelle sagt Pilgu hier 거짓말 치지 마요. Erzähl keinen Blödsinn.
거짓말 치지 마요.
거짓말 치지 마요.
거짓말 치지 마요.
거짓말 치지 마요 wird zum einen verwendet, wenn man denkt, dass das Gegenüber lügt. 어제 UFO 봤다? 거짓말 치지 마요. Ich habe gestern ein UFO gesehen. Erzähl keinen Blödsinn. Hier noch ein Beispiel. 공부 하나도 안 했어. 거짓말 치지 마. Ich habe überhaupt nicht gelernt. Erzähl keinen Blödsinn. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
공부 하나도 안 했어.
거짓말 치지 마.
공부 하나도 안 했어.
거짓말 치지 마. 공부 하나도 안 했어.
거짓말 치지 마.
공부 하나도 안 했어.
거짓말 치지 마.
Oder man kann damit sagen, dass man glaubt, das Gegenüber übertreibt. 그 영화 100번 봤어. 거짓말 치지 마. 한 10번 봤겠지? Ich habe den Film 100 Mal gesehen. Erzähl keinen Blödsinn. Du hast ihn vielleicht 10 Mal gesehen. Hier noch ein Beispiel. 어제 나 혼자 술 10병 먹었어. 거짓말 치지 마. Ich habe gestern allein 10 Flaschen Alkohol getrunken. Erzähl keinen Blödsinn. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
어제 나 혼자 술 10병 먹었어.
거짓말 치지 마.
어제 나 혼자 술 10병 먹었어.
거짓말 치지 마. 어제 나 혼자 술 10병 먹었어.
아, 거짓말 치지 마.
어제 나 혼자 술 10병 먹었어.
거짓말 치지 마.
그럼 Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 거짓말 치지 마요 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie grüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Der Bronzespiegel von Oh Jong-hee aus dem Jahr 1982. Oh Jong-hee, der Bronzespiegel, ist die Geschichte eines älteren Ehepaares, das mit der Erinnerung an seinen einzigen Sohn lebt, der 20 Jahre zuvor bei einem Studentenaufstand gestorben ist. Die Geschichte beginnt damit, dass der Ehemann, ein pensionierter Regierungsangestellter, einen Spaziergang unternimmt, während seine Frau das Mittagessen kocht. Er entdeckt ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das mit dem Fahrrad den Hügel hinunterfährt. Das Mädchen musste sich aus dem Kindergarten geschlichen haben, bevor das Tagesprogramm beendet war. Oft hatte er das Weinen des Kindes gehört, das sich weigerte, in den Kindergarten zu gehen. Aber dann öffnete sich doch immer die kleine Seitentür des Hauses und das Mädchen überquerte den Hof, um in den Kindergarten zu gehen. An Regentagen trug sie einen gelben Regenmantel, der ihr bis zu den Fersen reichte, bummelte nach Lust und Laune und platschte durch die Pfützen im Hof. Wenn sie aus dem Kindergarten zurückkam, fuhr sie auf dem Fahrrad, das sie sich im Fahrradgeschäft ausgeliehen hatte, oder spielte in einer Ecke des Gartens. Seine Frau mochte es nicht, dass das Mädchen zu jeder Tageszeit auf den Hof kam, weil es achtlos auf das Gras trat oder ohne Erlaubnis Blumen pflückte. Seine Frau behauptete, jedes Mal, wenn das Mädchen vorbeikomme, verschwinde dies oder das. Daher untersuchte die alte Frau misstrauisch alle Stellen, an denen das Mädchen sich aufgehalten hatte. »Hat vielleicht jemand mein Kaleidoskop gesehen? Vielleicht hat es wer geklaut«, sagte das Mädchen und drehte den Sand im Sandkasten um. Die Frau hat an diesem Morgen jede Menge Nudeln zubereitet. Sie ist seit einiger Zeit eifrige Kirchgängerin und eigentlich sollten heute einige Gemeindemitglieder zu Besuch kommen. Doch wegen eines Todesfalls in der Gemeinde muss das Treffen ausfallen. Die alte Frau ist enttäuscht, macht aber nun das Mittagessen für ihren Mann, der die Nudeln dankbar zu sich nimmt. Nach dem Mittagessen poliert der alte Mann das silberne Ornament auf seinem Spazierstock und geht dann ins Zimmer, um wie gewöhnlich sein Mittagsschläfchen zu halten. Als er nach einem kurzen Nickerchen aufwacht, spricht seine Frau mit mit einem jungen Mann, der den Wasserzähler überprüft. Ihre Haare waren völlig silbern geworden. Als er festgestellt hatte, dass sein eigenes Haar allmählich grau wurde, war ihm aufgefallen, dass das Haar seiner Frau bereits ganz weiß war. »Meine Haare sind weiß geworden, als mein Sohn gestorben ist, obwohl er doch ganz gesund war«, erzählte sie manchmal den Vertreterinnen, die sie in die Wohnung gelassen hatte. Aber für ihren Ehemann, der besonderen Wert auf Haarpflege und Haarfärben legte, hatte sie eine andere Erklärung. »Meine Mutter ist auch früh grau geworden, das liegt in der Familie.« »Du siehst toll aus, mit deinen gefärbten Haaren, wie ein junger Mann«, meinte sie. Seit er graue Haare bei sich entdeckt hatte, färbte er sie regelmäßig. Und seit er ein künstliches Gebiss hatte, sah er mit seinen weißen Zähnen und dem gepflegten schwarzen Haar noch jünger aus. Er kehrte ins Zimmer zurück und setzte sich an den Schreibtisch, den er für seinen Sohn gekauft hatte, als der Junge Mittelstufenschüler war. Dann nahm er ein Kaleidoskop heraus, das er tief in einer Schublade aufbewahrte. Der lange Zylinder bestand aus Pappe und die Außenseite war mit Buntstift bemalt. Der alte Mann hob das Kaleidoskop an sein Auge und drehte es. Die kleinen farbigen Papierschnipsel bildeten alle möglichen schönen Blumenmuster, während sie sich immer wieder auf den verspiegelten Oberflächen zerstreuten und zusammenfanden. Doch die farbenfrohen Bilder langweilten ihn. Zwei Tage zuvor. Während seines täglichen Spaziergangs ist ihm ein flackerndes Licht aufgefallen, das ihm folgte. Das kleine Mädchen spielte mit einem Spiegel und erklärte, dass es im Kindergarten daraus ein Kaleidoskop basteln werde. Einen Tag später sieht er das Kaleidoskop des Mädchens zufällig auf einer Bank liegen und nimmt es einfach mit. Was hat sie wohl in dieser Zauberschachtel gesehen? Fragte er sich. Er versteckte das Kaleidoskop in seiner Jacke und beobachtete, wie das Mädchen den ganzen Nachmittag vergeblich den Sandkasten danach absuchte. »Jemand hat mein Kaleidoskop geklaut. Meine Lehrerin hat gesagt, sie will es auf einer Ausstellung zeigen«, rief das Mädchen weinend. Immer wieder schaute das Mädchen in ihre Tasche und unter die Bank, auf der sich ihre Büchertasche und das Kaleidoskop befunden hatten. »Ein Zauberkasten, der alles zeigen kann«, dachte er. Der alte Mann nimmt das Kaleidoskop des Mädchens und gibt es nicht zurück, obwohl er weiß, dass sie verzweifelt danach sucht. Professor Pang Min-ho von der Seoul National University erklärt das seltsame Verhalten des alten Mannes.
노년이 되면 이제 죽음에 가까워지지만 인간들에게 속설이 있죠.
Einige alte Menschen werden kindisch, wenn sie sich dem Tod nähern. Der alte Mann in dieser Geschichte stiehlt das Kaleidoskop eines Mädchens, was darauf hindeutet, dass er sich nach seiner Kindheit sehnt und neugierig auf etwas Neues und Erstaunliches ist. Er stiehlt das Kaleidoskop, um das Staunen und die Energie eines Kindes erneut zu erleben.
Er wurde schläfrig. Also legte er das Kaleidoskop wieder in die Schublade und verließ den Raum. Er sah, dass seine Frau etwas aus Teig machte. »Was machst du denn da?« fragte er. »Ich spiele nur ein bisschen damit herum«, meinte sie. Sie lächelte verlegen und knetete den Teig mit ihren Händen. Neben ihr waren Tiere und menschliche Figuren, die alle aus Teig geformt waren. Er putzte sein Gebiss und legte es in ein Glas, bevor er sich hinlegte, um ein Nickerchen zu machen. Während er eindöste, sah er seine Frau durch die angelehnte Tür. Sie formte eine seltsame Kreatur mit Hörnern und Krallen und murmelte etwas vor sich hin. Der Großvater hatte bis zu seinem Tod Albträume. Er hat gesagt, er habe stechende Kopfschmerzen. Mit seinem Messer hat er eine seltsame Kreatur aus einem Holzklotz geschnitzt, die aussah wie ein Elefant oder ein Bär. Die sah sehr merkwürdig aus. Meg, so hat er diese Figur genannt. Er sagte, das sei ein Tier, das sich von bösen Träumen ernähre, murmelte sie weiter, während sie nun so selbst eine Meg-Figur formte. Sein letzter Wille war es, dass man diese Figur mit in seinen Sarg legt. Hatte er Angst, dass er auch nach seinem Tod noch Albträume haben könnte? Ich fand das sehr seltsam. Aber jetzt kann ich es verstehen. Die Menschen in der Antike haben ihre Besitztümer und Tonfiguren und sogar ihre Sklaven mit in die Gräber gelegt. Das langsame, leise Murmeln seiner Frau ergriff ihn wie in Hypnose und er wandelte weiter durch die vage erinnerte Zeit. Es war wie in einem teilweise entwickelten Film. Einige Teile strahlten in hellem Licht, während andere zu dunkel waren, um etwas zu erkennen. Aber er wollte nicht, dass die vergessene Vergangenheit wiederbelebt würde. Sich nur an das zu erinnern, woran man sich erinnern wollte. Das war das erbärmliche Privileg der alten Leute. Aber wo war dieser Ort, den er nicht sofort zu betreten wagte? Es schien ein Museum zu sein, das er einmal besucht hatte. Es war ein Raum mit Tonfiguren, Bronzespiegeln und anderen Gegenständen, die mit den Toten begraben waren. Als er einen makellos gereinigten Bronzespiegel sah, der 1000 Jahre lang tief im Boden überlebt hatte, fühlte er sich, als wäre auch er vor langer, langer Zeit schon gestorben. Der leere Ausstellungsraum, in dem sich kein anderer Besucher befand, war mit dickem Teppich ausgelegt und dämpfte das Geräusch seiner eigenen Schritte. Er hatte das Gefühl, dass dieser Raum für die flüchtige Unheimlichkeit verantwortlich war, die er gefühlt hatte, als er aus der dunklen und feuchten Halle kam. Bei Yongnus Beerdigung hatte er das Gefühl gehabt, dass er nicht eine vorzeitig zerfallende Leiche begraben hatte, sondern das Stück eines Spiegels.
그러니까 이 동경을 묻어버리고 온 것 같은 그러니까 자기 자신을 비춰주는
Ein Kind wird oftmals als Verlängerung des eigenen Lebens angesehen. Ein Kind zu haben und zu erziehen, wird als der wichtigste Lebensaspekt für eine höhere Lebensform wie die Menschheit angesehen. Ein Kind zu verlieren ist wie das Leben selbst oder den Grund zu leben zu verlieren. Dies macht das Leben des älteren Ehepaares so traurig und bedeutungslos. Der Bronzespiegel ist ein altes Relikt, das im Gegensatz zum Kaleidoskop des Kindes steht. Ein Kaleidoskop zeigt erstaunliche, farbenfrohe Muster, während ein Bronzespiegel zu rostig und stumpf ist, um vergangene Erinnerungen wiederzugeben. Der Bronzespiegel symbolisiert das trostlose Leben des Ehepaares seit dem Tod seines Sohnes.
동경이 노인들의 자식의 죽음 이후에 현재의 모습, 그것을 상징하는 것으로서 아주 적절하게 제목으로 선택된
Professor Bang Min-ho zur Bedeutung des Bronzespiegels in der Geschichte. Das Mädchen von nebenan kommt nun herüber und wundert sich über die seltsame Figur. Die Frau erklärt, dass es sich um einen Mäg handele, der Albträume fresse, und sie gibt dem Mädchen die Figur schließlich als Geschenk. Das Mädchen will die Figur zunächst mitnehmen, doch dann wirft sie sie plötzlich wütend auf den Boden, zertrampelt die Blumen im Beet und verschwindet. Die alte Frau ist verärgert. Sie geht zu ihrem Mann. Er berichtet von seinem Traum und sie erinnern sich an den toten Sohn. Er war erst 20 Jahre alt. Er war jung genug, um noch Pickel zu haben. Was ließ ihn denken, dass er mit 20 die Welt verändern könnte? Aber wir leben auch nach seinem Tod einfach so weiter wie immer, sagte sie und begann zu schluchzen. Da kam plötzlich das Mädchen zurück, obwohl es doch eben erst von der alten Frau vertrieben worden war. »Geh weg und komm nicht wieder, verstanden?« Die alte Frau versuchte, das Mädchen wieder hinauszuwerfen, aber das Kind fing an, mit einem Spiegel herumzuspielen. »Tu das weg, weg damit!« »Du ungezogenes Mädchen, ich werde es deiner Mutter erzählen«, rief die alte Frau. Das Mädchen sprang wie ein Ball über den Hof und blitzte mit dem Spiegel umher. Erschrocken ging die alte Frau ins Wohnzimmer. Das Licht des Spiegels flimmerte über die Tierfiguren, die auf dem Boden des Wohnzimmers zum Trocknen standen, und haftete sich schnell an das Gesicht der alten Frau. Das Licht entblößte ihr mit Falten bedecktes Gesicht, wie ein zerknittertes Blatt Aluminiumfolie. »Geh weg! Hör auf!« flehte die alte Frau das Mädchen fast an, aber das Kind kicherte wie ein kleiner Teufel. Vielleicht fand es die plötzliche Angst der alten Frau amüsant, und so ließ es nicht vom Spiel mit dem Spiegel ab. Die alte Frau floh vor dem Licht und stolperte in den Raum, in dem sich ihr Ehemann ausruhte. Er dachte, er solle seiner Frau, die nicht einmal versuchte, ihre Tränen vor ihm zu verbergen, vielleicht ein Wort des Trostes spenden. Mit jungenhafter Verlegenheit und Unsicherheit begann er, etwas zu sagen, aber seine Frau konnte seine stotternden Worte nicht verstehen. »Was? Hast du was gesagt? Ist jemand gekommen?« rief sie. Er lag nur da, mit seinem pechschwarzen Haar und dem halboffenen Mund, der kein Wort mehr ausstoßen konnte. Das vom Spiegel reflektierte Licht schoss zur Decke und dann zu den Wänden, bevor es auf einem Glas zur Ruhe kam. Inmitten der Stille, die sich zusammen mit dem schwindenden Licht draußen gesenkt hatte, leuchtete nur das Gebiss im Wasser, als wolle es etwas sagen. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.